Ja, Gerd Kanz heiße ich. Guten Tag in die Runde. Geboren 66. Ich habe dann in Nürnberg freie Malerei studiert an der Akademie der Bildenden Künste bis 93 und bin seitdem freischaffend tätig.
Und wie war für dich so die Corona-Zeit? Wie hast du die erlebt?
Da muss ich ein halbes Jahr weiter ausholen, wenn ich darf. Also es war dann der Herbst 19. Da kam die Anfrage für eine interessante Einzelausstellung und dann noch eine. Und dann dachte ich, hoppla, das wird aber ganz schön sportlich. Und dann kam noch eine. Das heißt, ich habe eigentlich seit August 19 Tag und Nacht gerackert, um 4, 5 Einzelausstellungen, die alle im Frühjahr 2020 anlaufen sollten, zu stemmen. Von der Quantität her auch natürlich, von der Qualität sowieso, und aber auch von der Logistik her. Ne? Wie bist du gleichzeitig in Weimar und in Stuttgart? Und all diese Dinge. War also im Vorfeld eine sehr anstrengende Zeit. Und dann war es so, ich erinnere mich an die erste dieser Ausstellungen. 1. März 2020. Da hat man von den ersten Zahlen gehört. Und wir haben noch gewitzelt vor der Galerie in Stuttgart. Bei der Eröffnung am 1. März haben wir noch gewitzelt. Ja, dürfen wir denn jetzt noch hier überhaupt? Was passiert denn da? Und Respekt hatten wir schon, aber das war noch nicht so greifbar. Das war viel zu abstrakt. Man konnte sich das alles nicht vorstellen. Dann sind ja die Zahlen deutlich gestiegen, vor allem in Südeuropa auch. Und die zweite Ausstellung sollte am 7. März eröffnet werden in Weimar, die dritte am 14. März und so weiter. In diesem Takt ging das eigentlich. Und ich hatte dann alle Ausstellungen auch glücklich aufgebaut und bin dahin gefahren und habe das gemacht und das war alles und so weiter. Und dann mussten die alle zumachen, die Galerien. Das heißt, die Sachen waren alle weg mit einem riesen Aufwand. Das sind ja auch Kosten. Und dann waren die Sachen also weiß ich nicht wo, überall, und keiner konnte sie sehen. Also keiner durfte in die Galerie rein. War ja alles zu dann erstmal. Das war natürlich blöd, weil die Arbeit hatte ich ja trotzdem und die Kosten. Also ja. Wie ging es dann weiter? April, Mai, Juni. Man hat sich allgemein noch sehr, sehr dolle an alle Auflagen gehalten, und wir haben uns alle 10-mal am Tag die Hände desinfiziert und gewaschen, und durften wir alleine noch spazieren gehen oder? Also in Bayern, wir sind ja hier in Bayern, war ja sowieso alles ein bisschen strenger, wie so oft. Ja, das war die Anfangszeit. Ich war dann natürlich erstmal ein bisschen demotiviert. Das lag aber einfach an der vielen, vielen Arbeit im Vorfeld, die ich ja Monate vorher schon gemacht hatte. Und ist klar, wenn man so einen langen Marathon läuft, dass man dann erstmal, und dann ist es gelaufen, ob es gut oder schlecht gelaufen ist, ist egal, dann ist man erstmal und will erstmal zur Ruhe kommen. So. Ja, und das war natürlich eine Enttäuschung. So. Und ich hatte gedacht, oh. Also, es war so, dass die Leute so im Bekanntenkreis, Freundeskreis, die haben gesagt: Naja, das wird ja jetzt nicht so ewig gehen. Und so. Und ich habe gesagt: In meiner Branche ist das dann eigentlich so, dass das sich mindestens 2, 3 Jahre später noch auswirkt. Also das weiß ich aus anderen Krisen. Das weiß ich nicht, als 2001 der neue Markt zusammengestürzt ist oder 2009 hatten wir die weltweite Finanzkrise und so. Das merke ich ein, zwei, drei Jahre später immer noch. Und ich dachte, das wird jetzt genauso. Ich dachte,
dass du weniger verkaufen kannst, dass du weniger Publikum hast.
Ja, mhm. Ja. Ja, und dass das also keine kurzfristige Sache sein wird. Egal, wie lange es Beschränkungen oder Ängste oder was in Bezug auf das Virus gibt, hat es viel, viel längere, langfristigere Auswirkungen. War ja dann auch so, dass Ende März 2020 zum Beispiel, ist mir jetzt persönlich nicht so wichtig, aber das sind so Zeichen, dass da plötzlich zum Beispiel der Aktienmarkt, der DAX, ging ja um innerhalb von, ich sag mal, einer Woche um über 30% nach unten. Und das sind Zeichen oder Auswirkungen, die sich natürlich auch auf andere Branchen, auch auf die Kultur, zeitversetzt auswirken. Das war mir eigentlich klar. Ich dachte also, oh je, das wird ein schwieriges Jahr, 2021. Wird ein schwieriges Jahr. Keine Ausstellungen, keine, weiß ich nicht. Und die Leute auch unsicher und haben Angst, was machen sie jetzt? Und dann hat sich es aber, dann hat sich es ja so entwickelt. Naja, also es kamen dann April, Mai, Juni Anfragen von Interessierten, die meinten so, ja, okay, in die Galerie dürfen wir ja nicht, aber wir können doch ins Atelier mal direkt kommen oder so. Ne? Und ich musste zu der Zeit noch sagen, ja, schon eigentlich, ne? Aber ist blöd. Ich habe gerade 5 Ausstellungen laufen. Es lohnt sich nicht zu kommen. Es ist alles unterwegs. Alles, was gut ist, ist unterwegs. Und ja, das war also dann die Situation Frühjahr, Sommer 21. Ja, den Sommer über hatte sich ja das dann, wie das halt sommermäßig so ist und auch im letzten Jahr und auch in diesem Jahr sein wird, alles ein bisschen entspannt. Und da haben wir folgende Beobachtung machen können. Also weiß ich nicht, Konzerte, Theater, Gastronomie, all diese Dinge, die das kulturelle, gesellschaftliche Leben, die waren ja runtergefahren auf null. Aber wir haben, und in Urlaub konnten die Leute auch nicht fliegen. Jetzt saßen die zu Hause. Glücklich diejenigen, die noch einen Garten hatten. Das hat dann zum Beispiel die ganze Saatgut- und Garten- und Pflanzbranche, aber auch die Wintergartenhersteller und Swimmingpoolhersteller und so, die haben das gemerkt. Die hatten einen Boom ohne Ende. Ein noch nie dagewesener, weil die Leute zu Hause saßen und konnten nicht weg. Und konnten auch nicht für eine schicke Hochzeitsfeier teure Kleidung kaufen und. Und haben sich gedacht, ach, jetzt sind wir zu Hause, okay, machen wir es uns halt zu Hause schön. Und mag sein, dass auch die bildende Kunst deswegen deutlich weniger gelitten hat als Konzert- und Eventveranstalter oder die ganze Theaterbranche oder so. Also das, was für die Wintergartenbauer und Swimmingpoolbauer gilt, das gilt vielleicht auch ein bisschen für die Maler, dass man sich gedacht hat, Mensch, ich kann jetzt das und das und das nicht machen. Aber unser Wohnzimmer, eigentlich, das wollten wir schon lange mal streichen. Ach, und da kaufen wir uns auch gleich ein neues Sofa und ein Bild dazu. Oder, also mag es sein, dass das schon auch von daher weniger schlimm war. Aber Das betrifft, wenn, dann nur bildende Künstler, die schon, sagen wir mal, so weit etabliert sind, dass das eine gewisse Eigendynamik dann auch entwickelt hat, wo die Leute dann einfach auf den Künstler auch zugehen. So. Mhm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, die Jungen, die gerade am Start sind, die noch keiner kennt oder so, die noch viel mehr darauf angewiesen sind, ihre Sachen bekannt zu machen, über, und das geht über Galerien, über Ausstellungen, über die Messen und so. Wenn die da gar keine Chance haben, dann kann sich da auch nichts draus entwickeln. Also für die war es sicherlich sehr viel schlimmer als jetzt für etabliertere Maler, Bildhauer, die einfach vielleicht schon den ein oder anderen Sammler kennen oder haben oder so. Also das muss man auch ein bisschen unterscheiden.
Und für dich speziell, wie ging es dir in dieser Zeit? Du hattest die Ausstellungen, die nicht geöffnet sein durften, obwohl sie eigentlich schon offen waren.
Ja, man hat sich auch gar nicht getraut. Die Ausstellung wäre ja offiziell schon lange rum gewesen, aber man hat sich ja gar nicht getraut, da hinzufahren und die abzubauen oder so, weil es war ja alles stillgelegt eigentlich. Ne? Gut, das ging dann im Laufe des Sommers, konnte ich die Sachen auch wieder zurückholen und Ausstellungen, die dann geplant waren, abgesagt wurden, die konnten zum Teil auch verschoben werden auf ungewiss spätere Zeit oder so, was dann auch häufiger passiert ist. Und das ist jetzt zum Beispiel anders als in der Musikindustrie. Die Leute haben alle noch wohlwollend gesagt, okay, natürlich, wir verstehen das, das Konzert ist abgesagt worden, verschoben worden, wir können die Karten ja aufheben, wir heben die Karten auf, genauso fürs Theater. Die Karten wurden alle aufgehoben und der Stapel der aufgehobenen Karten wurde immer größer und es wurde ja dann der Ausweichtermin, der passieren sollte, ein Jahr später oder was, der wurde ja dann wieder verschoben oder abgesagt oder so. Und jetzt haben wir, glaube ich, das Phänomen, dass die Leute einfach diese Stapel noch haben und aber trotzdem nicht wissen, was mache ich jetzt mit diesen ganzen Karten, wann soll denn das, wann überhaupt, gibt es überhaupt nochmal? Das hat sich jetzt dann im letzten Sommer, also der Sommer 2021, ich sag mal, August, September, da durften wir ja eigentlich mehr oder weniger wieder mit Beschränkungen. Mhm. Aber wir durften so kleine Open Airs mit so und so viel Meter Sicherheitsabstand und nur 20% Auslastung oder was. Das wurde ja angeboten. Da gab es dann die City Manager, die da irgendwie alles Mögliche versucht haben an kleinen Konzerten, Aufführungen. Und dann ist was Komisches passiert. Die Leute sind nicht gekommen. Die Leute hätten gedurft, aber es wurde nicht angenommen. Und also wenn ich jetzt persönlich von mir ausgehe, dann ja, all diese Veranstaltungen machen nicht wirklich Spaß mit Maske, mit Abstand, mit, dann ist vielleicht auch noch eine Unsicherheit da. Man hat trotzdem Angst, man will sich nicht anstecken oder irgendwas. Aber vor allem der Spaßfaktor, der fehlt halt einfach. Ne? Das ist so meine ganz persönliche Sicht. Aber wir haben eine ziemlich, in der nächstgrößeren Stadt Coburg, eine ziemlich fitte Kulturmanagerin der Stadt. Und die hat das alles organisiert. Ne? Diese Kabarett im Rosengarten oder ein Jazzkonzert da und da. Ne? Und so. Und die hat gesagt, oh Scheiße, ist das vielleicht so, dass die Leute sich mittlerweile daran gewöhnt haben, dass es auch ohne Kultur geht. Dass man einfach gar nicht mehr das Bedürfnis danach hat. Die Frage ist noch offen. Das wird sich jetzt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir im Frühjahr durch sind mit dem ganzen Scheiß. weil wir entweder alle geimpft sind oder genesen sind. Also ist eine Grundimmunisierung da und dann ist das alles. Und dieses Omikron ist nicht mehr so, ist zwar ansteckender, aber nicht mehr so gefährlich. Also wird es sich auf jeden Fall entspannen, sage ich jetzt mal. Und da wird sich zeigen, ob die Leute das wieder annehmen. Also was ist mit den Menschen passiert? Schon vielleicht eine gewisse Gewöhnung an ein eher zurückgezogeneres, privateres Leben, ohne große gesellschaftliche Events, kulturelle Events oder so. Das ist jetzt, das ist das, was ich gesucht habe. Das ist der Punkt. Man hat, wenn man träge geworden ist, ist genau die richtige Bezeichnung. Da weiß man ja gar nicht, was einem fehlt eigentlich. Ne? Also man muss vielleicht wirklich die Leute wieder ein bisschen, ich will jetzt nicht da sagen, dahin erziehen, dass die wieder Freude an solchen oder das Gefühl haben, ein Gewinn in irgendeiner Weise zu haben. Aber ja, es ist schon so, über die Monate, Jahre, 2 Jahre sind es, haben sich die Leute entwöhnt und merken gar nicht, dass was fehlt, weil sie träge geworden sind. Das ist sicherlich für die Kulturbranche.
Und glaubst du, dass man das in der Corona-Zeit über so digitale Sachen auffangen hätte können? Also hast du versucht, die Bilder dann digital zu präsentieren?
Nein.
War für dich das ein Weg?
Nein, mich interessiert es nicht. Mich langweilt es eigentlich. Ich würde mich nicht vor meinen Rechner setzen und mir ein Konzert anhören wollen. Ich habe das auch nicht gemacht. Was jetzt sicherlich durch die Pandemie verstärkt wurde, aber die Tendenz war ja vorher schon auch da, dass Museen und jetzt auch Galerien mehr und mehr, 3D-Animationsfilmchen, wo man quasi durch die Galerieräume läuft und dann kann man das Bild, das dahinter anklicken und kriegt irgendwelche Informationen und so. Es mag sein, dass andere damit gute Erfahrungen gemacht haben. Ich glaube es aber nicht, weil es ist letztendlich ein sinnliches Erlebnis auch. Ne? Also wenn ich jetzt mal ästhetische Empfindung als ein Zusammenspiel von geistiger, visueller, aber eben auch sinnlicher Erfahrung definiere, dann fehlt einfach was bei der digitalen Präsentation. Also mich macht es nicht an. Ich finde es toll. Vielleicht bin ich einfach ein bisschen altmodisch, aber ich glaube nicht daran. Ich glaube nicht daran. Das ist eben genau das, was ein Gegenpol sein kann zu unserer, ich meine, wir leben ja immer mehr in einer Online-Welt. Ob das beim Einkaufen auch natürlich durch die Pandemie verstärkt, durch die allgemeine Digitalisierung, durch die künstliche Intelligenz, die kommt, durch, weiß ich nicht, immer mehr mit einer Entsinnlichung, Entseelung verbunden. Das ist aber genau das, was die Aufgabe der Kultur ist, denke ich. Und wo die Kultur den Gegenpol liefern muss und kann. Deswegen funktioniert das digital nicht, glaube ich.
Beseelung und Sinnstiftung, ist es das, was die Kultur leisten sollte oder kann?
Ja, natürlich. Ja. Unter anderem, ne? Also, aber das ist es eigentlich auf den Punkt gebracht, denke ich. In der Essenz. Hm. Also ich denke, da sind Musiker, Schauspieler noch viel mehr betroffen. Die haben zwar auch natürlich jeden Tag ihr Training, ihre Übungen und so weiter, die sie, weiß ich nicht, alleine für sich machen oder auch in der Gruppe, jedenfalls sehr viel mehr in der Gruppe als jetzt der bildende Künstler, der ja eher, da sieht das Berufsbild ja doch eher so aus, dass man alleine in der Werkstatt steht. Und zwar von morgens bis abends, dann sind im Verhältnis dazu, keine Ahnung, ein kleiner Prozentsatz, der, wenn ich es mal so in Anführungsstrichen Arbeitszeit nennen darf, ist ja dann in der Öffentlichkeit. Also Ausstellungen, Eröffnungen. Ansonsten ist ja der Künstler eher ein Alleinkämpfer, Einzelkämpfer. Während jetzt der Musiker, da ist der Anteil der Arbeit, der in der Öffentlichkeit passiert, sehr viel wichtiger. Also sehr viel größer und auch wichtiger. Ne? Das heißt ja immer so schön, das ist ja auch scheiße, aber der Lohn des Künstlers ist der Applaus oder was. Ne? Da kann natürlich auch kein, ist natürlich blöd, aber spielt natürlich für einen Musiker, für einen Schauspieler, für die darstellenden Künste eine sehr viel größere Rolle. Und dass dann die Motivation sehr viel schneller flöten geht, ist zwangsläufig so. Naja, ich lebe ja ganz bewusst hier am Rande eines kleinen Dorfes, nicht mitten im Dorf, sondern am Rande. Ich habe mir einfach immer gewünscht, schon immer, zwei Sachen, viel Platz und meine Ruhe. Das ist einfach, keine Ahnung, es ist aber bei bildenden Künstlern häufiger jetzt so, dass die ja eher, sage ich mal, im Gegensatz zu Schauspielern, bildende Künstler vielleicht häufiger introvertierte Menschen, weiß ich nicht, der Blick richtet sich vielleicht eher nach innen oder und man hat eher das Bedürfnis nach Konzentration als nach Austausch. Gut, es gibt natürlich auch Maler, die sagen, also so war das in aller Regel am Ende meines Studiums, die wollten eigentlich alle, wie gesagt, ich hatte in Nürnberg studiert, die wollten dann jeder, der irgendwie was werden wollte, der ist nach Berlin. Ja, weil, keine Ahnung, erstens Netzwerken, zweitens vor allem am Puls der Zeit. Dieses am Puls der Zeit, das hat mich immer sehr, das fand ich immer sehr, sehr fragwürdig. Ich kann genauso das Gegenteil behaupten. Ich bin hier am Puls der Zeit, weil ich hier einen viel schöneren Sternenhimmel habe als in Berlin. Aber das sind so unterschiedliche Ansichten. So, ne? Aber Motivation, ja, es ist auch, es gibt viele Künstler, die reagieren ja, sagen wir mal, auf das aktuelle Tagesgeschehen, auf gesellschaftspolitische Fragen und sozialstudienartige Untersuchungen und so weiter. Die haben sich dann vielleicht auch direkt mit diesem Thema beschäftigt. Also im schlimmsten Fall haben sie dann irgendwelche runden Sachen gemalt, die irgendwie ausschauen wie ein Coronavirus. Also, das hat mich jetzt nie interessiert, diese Art zu arbeiten. Also mich haben eher, weiß ich nicht, so sagen wir mal, grundlegendere, elementarere, existenziellere Fragen des Daseins interessiert. Also von daher bin ich jetzt nicht, natürlich, ich bin ja auch ein empathischer Mensch, natürlich ging das nicht spurlos an mir vorbei, genauso wie jetzt, was da seit Donnerstag passiert in der Welt. Natürlich berührt mich das, aber nicht in dieser Weise, dass ich in meiner Arbeit darauf reagiere. Und was jetzt nochmal die Motivation angeht, das ist, glaube ich, auch dann ein Stück weit Erfahrung, die das Alter mit sich bringt. dass man einfach schon viele Krisen erlebt hat und auch überstanden hat. Also ob das jetzt weltpolitische, gesellschaftspolitische oder natürlich auch ganz persönliche, familiäre, gesundheitliche, was auch immer für Krisen, vielleicht auch finanzielle und. Also das hat man einfach nach über 30 Jahren Selbstständigkeit einfach vielleicht besser im Griff, dass man da sich nicht so beirren lässt und einfach sein Ding weitermacht. Das ist ja die Situation, als Maler bist du ja, wie gesagt, allein Einzelkämpfer. Von daher hat sich auch im täglichen Arbeitsablauf eigentlich nichts geändert. Aber wie gesagt, man muss auch immer wieder unterscheiden. Die jungen Starter, die zeigen wollen, was sie drauf haben, die sich beweisen wollen, die natürlich auch viel mehr auf ein Feedback angewiesen sind. Die hatten eigentlich kaum eine Chance. Für die ist es viel schlimmer.
Und was glaubst du, wie es jetzt das alles überstanden haben? Gehen wir mal davon aus, jetzt im Sommer, wie es dann sein wird? Wird es wieder so sein wie davor? Oder hat sich irgendwas in der Zeit verändert? Wie schätzt du das ein?
Seit Donnerstag, heute haben wir Sonntag, kann man ruhig sagen, hat sich die Welt verändert. Und man müsste eine ganz andere Antwort geben als noch am Mittwoch. Also wir sind jetzt von, sagen wir mal, die eine Unsicherheit verliert an Bedrohung und in dem Moment kommt gleich die nächste. Vorhin habe ich gesagt, wirklich die noch einen Garten haben und mal raus können oder so, ne, wer jetzt da im 10. Stock in der kleinen Bude mit zwei kleinen Kindern, die dann natürlich auch irgendwie wahrscheinlich ganz schwierig zu handeln sind, weil denen fehlen die Kumpels, fehlt die Schule, fehlt also das, und dann, wenn dann noch die Situation dazu kommt, dass du beruflich einfach nicht weißt, ne, wenn das von heute auf morgen wegbricht, du hast das ganze Jahr ausgebucht mit Konzerten oder was und plötzlich rattern nur noch Absagen eine nach der anderen rein. Geld, das du schon verplant hast. Ja, Einnahmen, die du... Das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Nummer. Und da betrifft es natürlich dann, wie gesagt, auch die Jüngeren wahrscheinlich viel mehr. Ich habe auch, es gab ja anfangs der Pandemie so Leute, die gesagt haben, schön, diese Ruhe, schau mal, man sieht gar keine Kondensstreifen mehr am Himmel, keine Flieger, keine, was für eine Ruhe, die Straßen alle leer, man konnte das auch genießen, man konnte dem was abgewinnen, man konnte glauben, jetzt wird die Welt besser, es entwickelt sich ein Bewusstsein auf regionale Produkte, Handel, weiß ich nicht, das gewinnt viel mehr an Bedeutung und so. Dann haben wir gesehen, wie die Italiener, was haben die gemacht? Die haben sich auf den Balkon gestellt und gesungen und Musik gemacht und die ganzen 100 Nachbarn drumherum auf den anderen Balkonen haben geklatscht. Und dann hat man versucht, das in Deutschland nachzumachen. Und das ging ja vielleicht auch 2 Wochen oder so. Ne? Und ich habe mir gedacht, oh Scheiße. Ja, also, den Italienern habe ich das abgenommen. So. Den Deutschen, tut mir leid, nee, also Ich habe da auch nicht geglaubt, dass es besser wird. Ich habe auch nicht geglaubt, dass das jetzt zu einem florierenden regionalen Handel und dass man jetzt einfach Bewusstsein hat und plötzlich regionale Äpfel isst und nicht mehr die aus Übersee. Das war mir klar, das war mir von Anfang an klar, dass jetzt natürlich der Onlinehandel noch viel mehr zunimmt. Und ja, und dann kennt man die einen, die alleinerziehend als Musiker, plötzlich ohne irgendeine Perspektive. Man wusste nicht, wie lange. Man hatte einfach keine Perspektive. Und dazu diese existenzielle Angst. Und auf der anderen Seite hatte man Bekannte, die gesagt hatten, ja toll, ich bin in Kurzarbeit, ich kriege mein Geld ja trotzdem, arbeite nur noch 2 Tage die Woche und kann ja in meiner freien Zeit noch irgendwie anderweitig arbeiten. Ich habe noch nie so viel Zeit gehabt und noch nie so viel verdient wie jetzt. Klasse. Also es gab schon immer die einen, die profitiert haben und die anderen, denen es richtig immer schlechter ging. Es gab dann auch schon Ende März 2020, Bayern war ja, glaube ich, das erste Bundesland, das striktere Beschränkungen am 23. März schon eingeführt hatte, also ein bisschen früher als die anderen Bundesländer. Und schon Ende März gab es, ich weiß nicht, wie das hieß, Überbrückungsgeld hieß es noch nicht, hieß es Überbrückungsgeld? Corona-Hilfe oder was. Da habe ich über E-Mails von Berufskollegen dann auch, ging das rum, man kann da, und Leute, das müsst ihr machen. Das sind nur zwei Blätter, Formulare ausfüllen, hinschicken. Ich habe nach 5 Tagen 5.000 Euro bekommen. Klasse. Und ich habe mich, also da waren auch andere Handwerker, weiß ich nicht, in meinem Bekanntenkreis, ich habe mich geschämt. Wie weiß ich denn bitte, wenn am 23. März irgendwelche Beschränkungen kommen, wie weiß ich denn am 30. März dann, also die Handwerker, die konnten ja arbeiten, die konnten ja trotzdem arbeiten, zumal es war ja dann gerade Anfang der Osterferien, wo eh alles still war, ne? Die haben einfach Hilfen beantragt, ohne die eigentlich zu brauchen. Also es gab auch von Anfang an Leute, die das ausgenutzt hatten. Es gab nicht nur diejenigen, die... Man hat ja noch Witze gemacht über die Leute, die jetzt Klopapier hatten und. War ja auch so ein deutsches Phänomen, so, wo man irgendwie, weiß ich nicht, gesagt hat, der Italiener, der hortet Rotwein, der Franzose hortet Pariser und der Deutsche hortet Klopapier an. Also es war also so, wir haben auf der einen Seite gesehen, dass manche das ausnutzen und auf der anderen Seite andere umso, also wirklich richtig Angst haben müssen. Und über die folgenden Monate bis heute hat sich etwas immer mehr entwickelt, wo ganz viele das Gefühl haben, unsere Welt wird ungerechter. Der kriegt was und ich blute so ungefähr. Ne? Also es ging jetzt nicht im Großen und Ganzen so weit, dass man seinen Nachbarn denunziert hat, weil der mehr als 5 Leute in seinem Garten hatte. Aber das gab es vielleicht auch. Es war eigentlich fast zu erwarten, dass es in Deutschland so solche Sachen gibt. Aber es ist, glaube ich, jetzt nicht so gewesen. Aber es fingen ja schon ganz früh Verschwörungstheorien an. Die waren ja sehr schnell auf dem Tisch. Also ich fand das von Anfang an ziemlich absurd, natürlich. Aber ich habe, damals haben wir immer so eine Bio-Liste noch jede Woche bekommen. Die hat man abonniert und der Morin hat die immer gebracht. Und der hat mir dann gesagt, also er fährt da jetzt auch auf diese Demo da. Das war eine der ersten in Berlin. Und schau dir das doch mal an, du darfst nicht diesen Mainstream-Medien da immer alles glauben und schau dir mal an, die heißen, 711 Querdenker oder was, da war irgendwie, weil das von Stuttgart war, Postleitzahl von Stuttgart, oder, guck dir mal an, der Herr, der irgendwas mit B, weiß ich nicht, guck dir mal an, schau es dir einfach mal an im Internet. geh mal auf die Seite. So habe ich das gemacht und dann habe ich irgendwie so. Und wir fordern unsere Freiheit und wir fordern die sofortige Abschaffung der Maskenpflicht und wir fordern den sofortigen Rücktritt der Bundesregierung. Also so war das damals, so fing es an, ne? Und hat sich dann immer weiter radikalisiert. Ja, andere Länder waren froh, dass es irgendwann den Impfstoff gab. Ne? Deutschland hätte stolz und froh sein können, dass der sogar aus Deutschland kam. In einer unglaublich kurzen Zeit wurde der entwickelt und man hätte sicher... Aber nein, es hat sich dann in den Nachbarländern übrigens viel weniger als in Deutschland eine Gruppe, Schicht, keine Ahnung, gebildet oder zusammengeschlossen aus interessanterweise völlig konträren politischen Lagern, haben die dann einen gemeinsamen Nenner gefunden, wo es eigentlich egal, mittlerweile egal, um was es geht. Es geht eigentlich darum, sagen wir mal, das demokratische System in Frage zu stellen. Also jetzt haben wir einen gewissen Anteil der Bevölkerung. Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal, es sind vielleicht nicht mehr als 5% oder was. Vielleicht sind es aber auch viel mehr, regional unterschiedlich. Denen ist das jetzt eigentlich völlig wurscht, ob gegen eine Impfpflicht oder als nächstes ist es dann, sind es die Folgen der Inflation oder... Also es gibt jetzt eine Gruppe, die hat sich einfach aus dieser Pandemie entwickelt, die einfach Spaß daran hat, am Montag spazieren zu gehen. Und das ist das Gefährliche jetzt. Also das sind Folgen, die weit über die Pandemie hinausgehen. Jetzt sind wir aber wieder nicht bei der Kultur. Ja. Ne? Also du brauchst ja meine gesellschaftlichen Analysen nicht, aber was wird passieren? Also es ist die Frage, es müssen nicht nur die Kulturschaffenden durchhalten, sondern auch die Vermarkter, also in meinem Fall die Galerien. Oder für den Schauspieler die Theater oder die Konzertagenturen, für die Musiker und so weiter. Da ist natürlich, spitzt sich das zu. Also gerade jetzt, wenn ich an Konzertveranstalter denke, dass klar, die hatten, glaube ich, auch Überbrückungsgelder und so weiter. Das hat aber den Bedarf nicht gedeckt. Ne? Und ob das jetzt so schnell wieder hochgefahren wird, bis die Gelder letztendlich wirklich ausgegangen sind, das ist die Frage. Und was passiert dann mit, ja, dann passiert Folgendes. Also wir alle dürfen wieder auf ein Konzert gehen. Alle Musiker sind in den Startlöchern. Und jeder will jetzt endlich wieder auftreten und alle, also der Markt wird dermaßen überschwemmt, weil alle gleichzeitig wieder dürfen. Das wird nicht funktionieren, weil ich kann an einem Samstagabend halt nur auf ein Konzert gehen und nicht auf fünf. Also das wird für die Branche schwierig bleiben. Natürlich gibt's Nachholbedarf in verschiedenen, in vielen Bereichen so. Aber da steht ja auch beim Großteil der Menschen der Urlaub an. Meinetwegen die Hochzeitsfeier, die zum dritten Mal verschoben wurde. Die entsprechende Garderobe, die ich mir dazu kaufen muss, will, endlich darf. Also das sind ja auch wieder, sagen wir mal, Konkurrenzveranstaltungen zu den eigentlichen Kulturveranstaltungen. Also es ist in vielen Bereichen dann ein Nachholbedarf da, wenn es nicht so ist, dass die Leute eigentlich auf der anderen Seite auch träge geworden sind. Also es wird nicht so sein, dass man plötzlich, weil man alles wieder darf, auch alles wieder dann macht. Weil, ja, wie gesagt, ich kann nur auf ein Konzert an einem Samstagabend. Ja, also ich glaube, das lässt sich jetzt für die Darstellungskünste, Musik und so weiter viel leichter analysieren als für die bildende Kunst. Also wenn ich jetzt von mir persönlich ausgehe, ich habe an einem schönen Sommertag, ehrlich gesagt, lieber Lust,
irgendwas draußen zu machen, als in ein Museum zu gehen. Das sind eher so Geschichten, die im Winter passieren vielleicht. Als Maler kann ich nicht so viel. Früher gab es ja immer dieses Bild von diesem Elfenbeinturm, in dem der Künstler, der irgendwo da versponnen, weltfremd, irgendwelche. Das Bild hat sich ja mittlerweile geändert. Die Künstler sind ja irgendwie, weiß ich nicht, wo sie vor 25 Jahren vielleicht noch waren, am Rande der Gesellschaft, sind sie ja eigentlich schon ein Stück weit in die Gesellschaft gerutscht, so, ne? Denke ich mir. Also wir sind nicht, ich fühle mich nicht also im Elfenbeinturm. Also ich bin ja auch an allem interessiert, also außer vielleicht an Golf spielen und Oldtimer sammeln oder was. Aber ich interessiere mich wirklich für ganz, ganz, ganz viel, ne? Und habe einfach auch viel Anteil an allem, was geschieht. Also bin ich ja auch ein anteilnehmender Mensch und als solcher bin ich natürlich betroffen von dem, was da passiert, also emotional betroffen. Aber wie gesagt, es ist dann, man kann es nicht pauschalisieren, es kommt darauf an, wie bin ich als bildender Künstler auf dem sogenannten Kunstmarkt etabliert und damit ein bisschen abgesicherter. Das hat mit dem Alter zu tun, womöglich, mit dem Standort, mit, ich denke, da gibt es ganz, ganz viele unterschiedlichste Erfahrungen und Wahrnehmungen. Und was man vielleicht als, ja, das ist vielleicht noch ein Gedanke, so dass man, wenn man das Phänomen so beschreibt, glaube ich, dann, also das, was da die letzten 2 Jahre passiert ist, dass wir, gerade wir hier in Mitteleuropa ja sehr, in Deutschland ja sehr, wir haben ja auch ein sehr, anders als andere Nationen, ein sehr stark ausgeprägtes Sicherheitsdenken. So, das ist so eine, weiß ich nicht, Einbauschrank-Mentalität irgendwie, die einfach, das muss alles, das ist, wir haben, nein, das ist, ja. Ja, das ist typisch deutsch, glaube ich. Also. Und es war ja auch über Jahrzehnte immer, mehr oder weniger, immer besser, immer größer, immer schneller, immer, es ging uns gut. Also, und es war quasi die Sicherheit da, dass das so weitergeht. Und diese Sicherheit ist verschwunden. Das ist der entscheidende, oder das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, das betrifft ja viele Dinge auf der Welt. Vorher war es ja schon auch der Klimawandel, was so ins Bewusstsein gerutscht ist und überall auf der Welt durch die Globalisierung, wir sind viel näher dran, wir kriegen das viel mehr mit und sehen, dass es gibt nicht, also dieses Schwarz-Weiß und es gibt einfach nicht mehr diese Sicherheit. Dieser Verlust der Sicherheit ist, glaube ich, etwas, was die Gesellschaft sehr, ja, natürlich verunsichert. Und vielleicht, um jetzt doch noch irgendwas halbwegs Intelligentes zu Künstlern zu sagen, sind ja Künstler doch häufiger in einer Situation, die von Unsicherheit begleitet ist. Nicht nur finanziell, auch finanziell, aber auch was die konkrete Arbeit angeht. Als, weiß ich nicht, kreativer, schöpferisch tätiger Mensch lässt man sich ja immer wieder auf neue Situationen, eine unbekannte Welt, eine Entdeckung, eine Eroberung ein. Das ist ja das Wesen der Kreativität eigentlich. Und das ist ja immer mit Unsicherheit verbunden. Also ist uns dieses Gefühl nicht nur vom finanziellen Aspekt, sondern auch wirklich tatsächlich vom praktischen Tun vielleicht einfach vertrauter. Das Gefühl der Nicht-Sicherheit. Und Resilienzfähigkeit nennt man das, glaube ich, oder? Ich weiß das nicht, ja. Resilienzfähigkeit. Also solche Dinge vielleicht leichter zu handeln zu können. Das bringt, glaube ich, also da kann der Beruf helfen. Sozusagen, man ist krisenerprobt.